Guten Morgen. Ich freue mich, wieder in Krefeld zu sein. Und zwar richtig. Ich freue mich richtig riesig, euch wieder zu sehen, auch wenn ich nicht alles von euch sehen kann. Aber es ist schön, wieder in Krefeld zu sein. Wie Mario sagte, also einige unter euch kennen mich schon seit vielen Jahren. Ich war vielleicht vor 25 Jahren das erste Mal hier. Und damals waren meine Frau und ich hier mit drei kleinen Töchtern, die auch ein bisschen Geige gespielt haben. Vielleicht habt ihr das Bild noch im Gedächtnis. Ja, einige nicken. Und diese kleinen süßen Töchter, die sind groß geworden. Mittlerweile sind wir zweifache Großeltern. Also die Zeit bleibt da auch nicht stehen. Während dieser Zeit in Afrika habt ihr die Bibelschule umbetet und sie auch finanziell unterstützt. Und ich möchte euch sagen, da ist ganz, ganz viel Segen, bleibender Segen ins Land gegangen. Wir haben also hunderte Pastoren und Kindermitarbeiter und Diakone und Älteste ausgebildet. Und dadurch ist also jetzt so die ganze nächste Generation in diesem Land an Gemeinden gesichert und sie wachsen. Und das ist sehr schön zu sehen. Und auch, dass deutsche Gemeinden daran Anteil haben. Wir sind, wie wir schon gehört haben, vor 9 Jahren dann nach Helsinki gezogen. Und ich habe das, was ich in Malawi gelernt habe, auch manchmal unter Schmerzen gelernt habe, das wende ich jetzt weltweit an. Ich gründe Bibelschulen, überwiegend im islamischen Bereich, in islamischen Ländern. Habe euch ein paar Bilder mitgebracht, dass ihr also einen kurzen Einblick habt, was euer Missionar tut. Sehr habe ich mich natürlich auch über die Entscheidung der Gemeinde gefreut, dass ihr uns wieder als Missionare annehmt, uns unterstützen möchtet, monatlich. Das ist sehr gut, das wird auch gebraucht. Und in dem Sinne freue ich mich, dass wir verbunden sind, Carsten und ich. Wir hoffen und arbeiten daran, dass ich einmal pro Jahr kommen kann. Das ist der Plan. Und von meiner Seite aus, ja, auf jeden Fall. Gut, nächstes Bild. Ich habe euch erstmal ein paar Bilder aus Afrika mitgebracht. Ich bin zurzeit in 4 Ländern dort tätig, in Tansania, Kenia, im Kongo und in Mosambik. Und im Kongo, im Osten des Landes, da waren schon 2 Reisen gebucht. Die erste musste ausfallen wegen Ebola und die zweite wegen Corona. Und jetzt versuchen wir 2022 nochmal dahin zu kommen. Weiter, das sind Bilder aus Tansania. Dort haben wir eine Partnerkirche, die hat über 1 Million Mitglieder, 6 Bibelschulen. Und die Leiter dieser Bibelschulen kommen einmal im Jahr für 1 Woche zusammen. Und ich habe 5 Jahre lang jeweils 1 Woche mit diesen Leuten gearbeitet. Im nächsten Bild seht ihr, dass wir da viel beten. Und im nächsten Bild seht ihr einen Bruder, der unter Muslimen arbeitet. Mein Projekt dort nennt sich Lokaltheologie. Viele dieser Bibelschulen haben Lehre aus Amerika oder aus Deutschland und das passt nicht in die Kulturen dort hinein. Und unter meiner Anleitung lernen jetzt diese afrikanischen Lehrer, ihre eigenen Bibelschulfächer zu schreiben, horchen in ihre Gemeinden hinein, wo brauchen die Hilfe, wo brauchen sie Antworten. Und das ist also so ein Lokaltheologie-Seminar. Wir haben, statt irgendwie über den Islam zu lehren, uns Leute aus dem Land geholt, die sehr erfolgreich unter Muslimen arbeiten und die haben uns ihre Methoden gebracht, wie wir Menschen zu Jesus führen können. Das ist ein Mann, der auch einen neuen Studienführer geschrieben hat, Jackson Calusi heißt er, und der hat ein Buch geschrieben, Die Theologie der Arbeit, ganz interessant. Viele Menschen in Afrika denken, dass Arbeit eine Folge des Sündenfalls ist. Und das stimmt nicht. Es wurde schon davor gearbeitet. Sogar Gott arbeitet. Und dieser Mann hat also in sein Land hineingeschaut, nach Tansania, hat gemerkt, es gibt unheimlich viel Armut, ganz viel Korruption und wir müssen uns mal über Arbeit Gedanken machen. Hat er dieses wunderbare Buch geschrieben, welches ich herausgegeben habe und das wird jetzt dort auch gelehrt. Das Ziel meiner Bibelschularbeit ist immer die Gemeinde. Es geht nicht um akademische Abschlüsse, es geht nicht darum, Wissen zu vermehren, sondern es geht darum, Gemeinden vor Ort zu stärken. Das war auch in Tansania an einem Sonntagmorgen. Viele, viele Menschen, die wirklich geistlichen Hunger haben und Gott suchen dort. Weiter, dann gehen wir in den Irak. Dort habe ich 2016 angefangen zu arbeiten. Und weiter, dort ist in Erbil, das ist die Hauptstadt der Provinz Kurdistan, die größte Freikirche im Land, eine Pfingstgemeinde mit ca. 200 Mitgliedern. Und dort habe ich diese Bibelschule begonnen. Dort prallen mehrere Sprachen aufeinander, aber die Gemeinde selber betet Jesus auf Arabisch an. Und das ist sehr schön zu hören. Das sind die ersten Kurse. Zunächst haben wir eine Jüngerschaftsschule begonnen. Ich hatte 9 Lehrer in Ausbildung und als die nach 1,5 Jahren Jüngerschaftsunterricht genug Selbstvertrauen hatten, haben wir dann die Bibelschule eröffnet. Das ist die erste Bibelschule überhaupt im Irak. Das sind die ersten Studenten. Und in den Anfangsphasen war ich so 3-mal pro Jahr dort weiter. Das sind dann Studienführer, die sie selber geschrieben haben. Wenn ich eine Bibelschule gründe, dann nehme ich da kein Programm mit, auch keine Bücher, sondern wir entwickeln alle Lehrinhalte vor Ort. Und dann hatten wir 2018 die erste Abschlussfeier. Wir hatten 25 Studenten und die sind alle als Gemeindegründer ausgebildet worden. Und das ist sagenhaft, weil es im ganzen Irak wahrscheinlich nicht mehr als 1000 Gläubige gibt. Also das war ein schöner Tag. Das ist der Pastor dort vor Ort mit seiner Frau. Bei der Abschlussfeier haben uns alle hübsch angezogen. Dieses Bild ist 2 Wochen alt. Ich war wieder dort im Irak im November. Und was mich sehr gefreut hat, es sind innerhalb eines Jahres ungefähr 100 Kurden dort zum Glauben gekommen. Und das ist also Freitag vor 2 Wochen. Nächstes Bild, da seht ihr so fast die ganze Versammlung, waren 70 Leute insgesamt. Und einige von diesen Kurden, die sind noch gar nicht richtig entschieden, aber die kommen so gerne in unsere Gemeinde, weil sie sehr viel Liebe spüren. Und wir planen jetzt, den für die Kurden auch einen Jüngerschaftskurs zu beginnen. Aber es gibt eigentlich kaum Material in ihrer Sprache. Das entwickeln wir jetzt. Das ist die Bibelschule. Wir hatten in der zweiten Generation wieder 25 Studenten. Es sind ein bisschen weniger an dem Tag, weil es dort auch Corona gibt. Aber wie gesagt, die Bibelschule lebt und es geht weiter. Und das ist das letzte Bild aus dem Irak. Das ist ein syrischer Flüchtling, der auch lernbehindert ist. Der sprach aber ein bisschen Englisch. Und der hat mich eingeladen, nach Syrien zu kommen. Er sagte, mein Land ist kaputt und die Menschen brauchen Jesus. Gut, und dann mein neuestes Projekt, wo ich im Moment ganz begeistert bin, ist auf dem Balkan. Ich habe 2016 eine Bibelschule im Kosovo gegründet. Der Kosovo ist das muslimischste Land Europas. Dort sind 97% der Bevölkerung Muslime und es gibt im ganzen Land nur 25 Gemeinden. Aber die Bibelschule läuft auf Hochtouren und wir haben mittlerweile, ich glaube, 40 Gemeindegründer ausgebildet. Und es gibt jetzt mehr Gemeinden im Land, weil die Bibelschule halt so gut läuft. Anfang diesen Jahres bekam ich einen Anruf von den Roma- und Sinti-Leitern auf dem Balkan, also wir reden jetzt über ein Netzwerk an Gemeinden von Slowenien, Kroatien, Serbien, alle 7 ehemaligen Länder des Jugoslawiens bis runter nach Nordmazedonien. Und die Roma und Sinti haben mir ein bisschen erzählt, wer sie sind, so als Volksgemeinschaft und auch über ihre Gemeinden. Also jetzt habe ich so ein paar Bilder von der Straße da mitgebracht. Die Roma sind in diesen Balkanländern marginalisiert und überhaupt nicht Teil zum Beispiel des öffentlichen Gesundheitssystems. Sie sind ghettoisiert. In Finnland haben wir auch Roma, aber die leben überall und ihre Kinder gehen mit finnischen Kindern zur Schule. Das ist in diesen Ländern nicht der Fall. Meistens ist es auch so, dass die Regierungen überhaupt keine Grundschulen anbieten für Roma-Kinder. Und aus diesem Grund, weil sie so isoliert sind, haben sie auch ihre eigenen Gemeinden. Weiter, ja. Gut, dann war ich im Oktober in den Roma-Gemeinden in Serbien. Und das ist eine unheimlich starke christliche Präsenz in den Ländern. Die haben die größten Gemeinden dort. Zum Beispiel die größte Gemeinde auf dem Balkan ist eine Roma-Gemeinde, wo sich sonntagmorgens 2000 Leute versammeln. Und wenn diese Leute jetzt zum Beispiel in eine Bibelschule gehen möchten, dann dürfen sie das entweder nicht, weil sie Roma sind, oder sie kommen vielleicht mit dem hohen Bildungsstandard auf diesen Bibelschulen nicht hinterher. Und als ich die so kennengelernt habe, hat Gott wirklich mein Herz berührt. Ich habe mich dort in den Gottesdiensten sehr wohl gefühlt. Viel Musik, viel Gefühl, großer Hunger nach Jesus. Ja. Gut, bleibt bei dem Bild mal. Das sind also die Roma-Leiter aus verschiedenen Ländern. Da ist Serbien, Nordmazedonien, Kroatien und so weiter. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, die haben mich gebeten, mit ihnen eine Bibelschule anzufangen. Und wir haben dann viel geplant, viel gebetet. Und dann haben sie mich ganz angsterfüllt gefragt, müssen unsere Schüler dann auch Klausuren schreiben? Und dann hatte ich vorgeschlagen, ihr singt doch gerne, wir können die Schüler ja ein paar Lieder komponieren lassen, was sie so im Unterricht gelernt haben, und das singen die dann vor. Ja, meinst du, das geht? Ich sage, das ist ja eure Schule, könnt ihr ja entscheiden. Die sind fast vor Freude aus den Stühlen gesprungen, dass sie jetzt viele Lieder singen können. Und wir sind also gerade dabei, Fächer zu schreiben. Es geht einmal darum, die Identität dieses Volkes auch in Christus nochmal besonders herauszukehren. Und ihre eigene Kirchengeschichte schreiben sie gerade, ihre eigene Pastoraltheologie, sehr spannende Prozesse. Ich bin nächste Woche wieder da. Ich reise nach Nordmazedonien, arbeite mit derselben Gruppe für 4 Tage. Und dann planen wir im März nächsten Jahres, diese Schule zu eröffnen. Und wir wollen im ersten Jahr nur 15 Studenten zulassen. Und das Ziel ist wiederum, Gemeindegründer auszubilden innerhalb von 15 Monaten. So lange laufen die Kurse. Und dann planen wir ab 2024 jeden Monat, jedes Jahr 200 Leute auszubilden. Wir haben genug junge Leute in ihren Gemeinden, dass wir das schaffen. Und wenn wir die Schule gut aufstellen, dann können wir dort auf dem ganzen Balkan wirklich, so hoffe und bete ich, eine große Bewegung Gottes sehen. Haben wir noch ein Bild? Ja, es sind noch ein paar Lehrer dort. Sascha, und das ist aus dem Seminar. Spaß haben wir natürlich auch. Und dann habe ich noch etwas an euch Krefelder geschrieben. Also das ist so kurz mein Dienstemoment. Ich bin jedes Jahr in circa 20 Ländern, aber ich habe gelernt, ich darf nicht so viele Bilder zeigen, sonst sind die Leute ein bisschen durcheinander. Aber das ist so der Fokus. Ich komme in manche Länder nicht rein wegen Corona zurzeit, aber ich kann eigentlich sehen, auch durch die Schulen, die schon entstanden sind, dass sehr viel Segen da ist und dass Gott mich in dieser Zeit benutzt. Danke für euer Mit- und euer Dasein dabei. Amen. Dankeschön. Gut, dann lasst uns noch mal kurz aufstehen miteinander, allein um der Durchblutung willen. Und ich lese einen Psalm, Psalm 134. Ich lese den ganzen Psalm, alle Verse. Und ihr habt dort diese Übersetzung, Psalm 134, ein Wallfahrtslied. Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten. Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten nochmal miteinander. Herr Jesus, ich danke dir für dein wunderbares Wort an diesem Morgen und ich möchte dich bitten, dass du es reichlich an uns segnest. Vor allen Dingen möchte ich dich bitten, Herr, dass du jeden unter uns an diesem Tag ermutigst und dass du uns zeigst, wer du bist, was du kannst und dass du uns lieb hast. In deinem Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Übersetzung, die sagt, lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr nachts im Hause des Herrn steht. Das hört sich dann nicht ganz so altertümlich an. Wenn einer eine Reise macht, dann kommen wir meistens abends an. Wenn wir innerhalb von Deutschland verreisen, von Norden nach Süden oder von Osten nach Westen, dann wollen wir ja nicht mitten in der Nacht ankommen. Wir planen das so, dass man rechtzeitig losfährt und dann möglichst vorm zu Bett gehen in seinem an seinem Reiseziel ankommt. Als unsere Kinder klein waren und wir in Afrika lebten, sagte ich zu Maria, Annika und Celine eines Tages, Mädchen, wir fahren jetzt nach Südafrika mit dem Auto. Und das dauert 6 Tage. Oh, haben die mich angeschaut. 6 Tage im Auto. Niemand hat was gesagt. Ich sage, wenn wir ankommen in Südafrika, dann ist da McDonald's. In Malawi gab es keinen McDonald's, aber die Kinder wussten, was das war. Und als ich das sagte, okay Papa, kein Problem, wir kommen mit. So, und dann sind wir gefahren. Also jetzt so ein bisschen Erdkundeunterricht von Malawi, das liegt im Südosten Afrikas, rüber nach Sambia. Und Sambia hat so eine kleine Verbindung nach Namibia in den Caprivi-Streifen. Dann ganz durch Namibia, runter nach Südafrika, durch die Wüste gefahren. Jeden Tag 7-8 Stunden im Auto, dann irgendwelche Motels oder Gästehäuser. Und nach 6 Tagen rollen wir in Kapstadt ein. Und die Kinder waren sehr ruhig alle Tage, aber die Älteste meldete sich dann und fragte, Papa, bevor wir in unser Quartier kommen, können wir erst nach McDonald's? Ja, natürlich. Und wir sind dann also, haben die Reise so geplant, meine Frau sagte, ich habe das gut geplant, dass wir halt, bevor es dunkel wurde, immer in das Quartier einkehrten, weil man halt auch besonders in Afrika nicht gerne nachts fährt. Das ist gefährlich. Nachts kann dir mal eine Antilope vors Auto springen. Und dann kommen vor allen Dingen Autos auf die Straße nachts in Afrika. Die haben keine Nummernschilder, die haben keine Beleuchtung und die haben auch keine Versicherung. Und das vor solchen unheimlichen Begegnungen möchte man sich ein wenig bewahren. Die Kinder Israels im Alten Testament, die sind auch viel gereist. Das war nämlich in der Bibel vorgeschrieben, dass sie dreimal pro Jahr nach Jerusalem pilgerten sollten. Und das bedeutete eigentlich ein bisschen Urlaub, raus aus dem Trott. Das war auch Family Time. Man sah vielleicht seine Verwandten in Jerusalem aus anderen Teilen des Landes. Und es war auf jeden Fall ein Gotterlebnis, denn in Jerusalem waren die nicht so als Touristen unterwegs, sondern die hatten ein Ziel, über das ich gleich noch mehr sagen werde. Also dreimal im Jahr mussten sie pilgern und natürlich ist das Reisen damals noch beschwerlicher gewesen als heute und Reisen ist eigentlich auch langweilig, wenn wir ehrlich sind. Besonders mit kleinen Kindern, die beschäftigt zu halten, über Stunden im Auto, keine einfache Sache. Was macht man? Man kann außer Nummernschildern raten, das war wahrscheinlich schwierig damals mit den Eseln im Alten Testament. Man kann singen. Man kann singen. Das ist ein guter Zeitvertreib auf Reisen. Und die Kinder Israels, die nach Jerusalem reisten, die haben gesungen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wir haben ihre Lieder. Die stehen in der Bibel. Das sind die sogenannten Wallfahrtspsalmen. Und die beginnen ab Psalm 120. Da steht dann immer als Überschrift ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem. So fängt das ab Psalm 120 an. Und diese Reiselieder haben also verschiedene Themen. Einmal geht es darum, dass doch der ganze Zug, alle Pilger bewahrt bleiben, dass kein Unfall passiert, dass dort keine Feinde ihnen auflauern. Und dann geht es um manche Landschaften auch hier in den Psalmen. Und dann kamen sie nach oben sozusagen, denn Jerusalem liegt auf einem Berg und der letzte Teil der Reise war also ein bisschen eine Kletterpartie und als sie dann nach Jerusalem kamen, und das müsst ihr euch jetzt so vorstellen, es ist Abend, ja, kurz vorm Ziel, klettern den Berg hoch und dann sehen sie die Lichter der Stadt in der Dunkelheit und sie singen den letzten Reisepsalm. In dem Moment. Und was sangen sie? Sie sangen unseren Psalm, den ich jetzt gerne nochmal vorlese. Lobt den Herrn, all ihr Diener des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Erhebt eure Hände im Heiligtum und lobt den Herrn, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Segne euch von Jerusalem aus. Sie kamen also über den Berg, sahen Jerusalem und sie sahen den Tempelbereich. Und dieser Tempelbereich war Tag und Nacht sichtbar, weil abends sehr viele Lampen dort brannten. Und sie sahen dann die Priester, die dort abends und nachts Dienst taten in diesem Tempelbereich. Deswegen heißt es hier, all ihr Diener des Herrn, die er steht nachts im Hause des Herrn. Die Diener des Herrn sind Priester und das Haus des Herrn ist der Tempelbereich. Ich möchte euch heute Morgen etwas über Nachtpriester erzählen. Es gibt also Tagespriester, die haben Tagesschicht. Und es gibt Nachtpriester, wie wir hier aus der Bibel sehen. Und damit ihr jetzt nicht denkt, dass ich hier irgendwie was über Pastoren erzählen möchte, lese ich euch noch einen Vers aus 1. Petrus Kapitel 2. ab Vers 5. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr seid Gottes heilige Priesterschaft. Ihr sollt ihm geistliche Opfer bringen, die er durch seine Gemeinschaft mit Christus annimmt. Der Apostel Petrus, der schreibt hier an die ganze Gemeinde, an alle Krefelder, und er sagt, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Denn wir haben im Neuen Testament nicht mehr so stark diesen Gedanken, dass nur die Priester Gott dienen, sondern dass jeder Gott dient auf seine, auf ihre Art und Weise. Und Priester haben eigentlich zwei Funktionen, also du und ich, wir haben zwei Funktionen. Das eine ist, dass wir Gott zu den Menschen bringen. Wir repräsentieren Gott vor den Menschen. Wenn du in deiner Schule bist, wenn du in deiner Fabrik arbeitest, wenn du mit deinen Nachbarn dich unterhältst, du repräsentierst Gott. Die wissen das wahrscheinlich, wir sind uns dessen häufig nicht oder nicht immer bewusst, aber das ist so. Als Priester haben wir so ein wenig Minivart gegen Gott, Gegenwart Gottes in uns, und wenn wir uns unter Menschen bewegen, dann denken die Leute, wenn sie dich sehen, häufig, die hat irgendwas mit Jesus zu tun, der ist auch fromm. Und in dem Sinne haben wir einen priesterlichen Dienst, wir repräsentieren Gott vor den Menschen. Und das Zweite ist, dass wir auch Menschen zu Gott bringen. Wir repräsentieren Menschen, die wir vor das Angesicht Gottes bringen. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir beten. Wenn wir für unsere ungläubigen Verwandten beten, wenn unsere Arbeitskollegen Nöte haben und wir beten für die, dann bringen wir diese Leute vor Gott und wir tun wiederum einen priesterlichen Dienst. Die Frage ist jetzt natürlich, bist du ein Tag- oder bist du ein Nachtpriester? Was ist deine Zeit? In welcher Schicht bist du unterwegs? Ich habe 1985 angefangen, Krankenpflege zu lernen in Hamburg-Altona, und ein Jahr über mir in derselben Krankenpflegeschule war eine junge Lernpfleger, Lernschwester Maria. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Also lange bevor ich nach Krefeld kam, waren wir Bekannte. Und Maria und ich mussten schon in der Ausbildung Nachtschicht machen. Hast du das gerne gemacht? Nee, ich auch nicht. Das war schrecklich. Also ich war nicht gerne Nachtpfleger. Ich erinnere mich, ich war mal 8 Wochen auf der Neurologie. Und dann mussten wir um 1 Uhr anfangen, die Patienten zu waschen. Das ging bis 6 Uhr morgens. Und viele von denen waren bewusstlos und dann musste man die drehen. Und dann habe ich mir den Rücken verletzt und das ging ohnehin nur mit ganz viel Kaffee. Nachtschicht war für mich schrecklich. Das mochte ich nicht gerne. Also die Frage nochmal an dich, bist du jetzt ein Priester während der Nacht oder ein Tagpriester? Da kann ich dir ein bisschen helfen, ein bisschen Orientierung geben. Einmal ist natürlich die Frage, in was für einer Zeit leben wir? Und da merken wir halt besonders durch Corona, dass Leute in manchen Grundsicherheiten zurzeit erschüttert sind. Und wisst ihr, wenn man das mal global betrachtet, ich will jetzt hier nichts kleinreden, aber in Deutschland ist es alles noch ein bisschen abgepuffert. Ja, wir unterhalten uns und die Politik redet über die theoretische Möglichkeit, dass es vielleicht nicht genug Intensivbetten geben würde. Und ich war, als Corona ausbrach, im März letzten Jahres in Indien. Und die Menschen sind dort gestorben, also es war schrecklich. Und da redet keiner über ein Intensivbett, sondern überhaupt über eine Form von medizinischer Versorgung, überhaupt ins Krankenhaus zu kommen, wäre da schon Luxus für viele Leute. Aber ohne Zweifel leben wir in einer schwierigen Zeit. Wir leben in einer dunklen Zeit. Und Frau Merkel hat dies also als eine der größten Herausforderungen Deutschlands seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Und die Frau neigt ja nun nicht zur Übertreibung. Vielleicht sind wir Nachtpriester. Nachtpriester sind Menschen, die allen dienen und die vor allen Dingen auch Leuten dienen, die nicht so einfach sind. Denn das war so. In Israel kamen die Leute zum Tempel, weil sie eine Sache suchten, und das war Vergebung. Wenn du zum Tempel gingst, dann konntest du dort Vergebung empfangen. Und das war auch der Grund, warum der Tempel nachts auf hatte. Denn bei Gott ist es nicht so, dass es Vergebung nur von 7 bis 16 Uhr gibt, sondern du kannst immer zu Jesus kommen. Und deswegen war es also wichtig, dieses System aufrechtzuerhalten, sodass Menschen Tag und Nacht bei Gott Vergebung finden konnten. Das ist heute noch dasselbe für uns, die wir an Jesus glauben. Und die Vergebung, die war damals in so einer Art System eingeteilt, nämlich durch Opfer, die die Leute brachten. Und wenn du jetzt so ein bisschen was ausgefressen hattest, nur eine kleine Sünde begangen hattest, dann reichte es, wenn du zum Tempel ein Opfer mitgebracht hast, das war eine Schaufel Mehl. Das reichte. Oder ein etwas größeres Vergehen, eine Taube. Wenn es noch größer wurde, hast du ein Schaf hinter dir hergezogen. Das ging so weiter bis zu ganzen Kühen. Und die Frage ist jetzt, die größten Sünder, sind die bei Tag oder bei Nacht in den Tempel gegangen? Die sind auf keinen Fall bei Tageslicht in den Tempel gegangen. Stell dir mal vor, du würdest da mit einer großen Kuh zum Tempel gehen und alle deine Verwandten und deine Nachbarn sehen dich. Und die hätten dann gesagt, genau, ich wusste, der hat was ausgefressen. Irgendwas ging da richtig schief und jetzt sehen wir, dass er große Vergebung braucht, weil er so ein großes Tier hinter sich herzieht. Also die Nachtpriester, die haben ein Klientel gehabt, das waren die größten Sünder, die denen ihre Dinge ins Ohr geflüstert haben. Du bist auch ein Nachtpriester und dienst Gott in dem, was du tust, wenn dein Dienst nicht bemerkt wird. Wenn du nicht im Rampenlicht stehst, wenn du in der Gemeinde auf dem Putzplan bist, wenn du mit wenigen Menschen arbeitest, dann bist du ein Nachtpriester. Du bist auch ein Nachtpriester und überaus wertvoll, wenn du jemand bist, der ein Geheimnis behalten kann, der nicht redet. Nachtpriester sind Menschen, denen sich andere anvertrauen können. So, und im letzten Teil dieser Predigt möchte ich euch mit einigen Gedanken ermutigen. Wenn du ein Nachtpriester bist, dann mach weiter. Ja. Erstens, als Nachtpriester stehen wir in einer Dienstkette, die nicht unterbrochen werden darf. Ich sprach schon davon, dass der Tempel die ganze Zeit offen war. Es geht aber auch um unser Leben, denn du bist heute nur hier, weil jemand treu war. Jemand hat mit dir über Jesus gesprochen. Es mögen deine Eltern gewesen sein. Mit mir hat jemand über Jesus gesprochen, ein Mädchen aus der Nachbarschaft, als ich 12 Jahre alt war. Ich wusste davor nicht, wer Jesus war, aber sie war treu. Und ich habe mit anderen über Jesus gesprochen. Und wisst ihr, diese Kette, die gibt es seit über 2000 Jahren. Es geht immer von einer Person zur anderen. Und mein Gebet für mein Leben ist, dass ich in dieser Kette bleibe, dass ich treu bleibe und dass dieses Weitergeben auf keinen Fall bei mir aufhören möge. Es gibt in der Bibel so einige herausragende Männer und Frauen, aber wenn wir ihre Dienste uns genau anschauen, dann merken wir, dass vor ihnen jemand da war, der treu war. Abraham zum Beispiel. Abraham, wir sehen ihn so als den Vater im Glauben an, aber wenn ihr es genau lest, seht ihr, dass sein Vater Terah schon Schritte in Richtung verheißenes Land gemacht hatte. Dass da eine Entwicklung in der Familie begann, die Abraham durch persönlichen Zuspruch Gottes dann nur fortgeführt hat. Dasselbe mit Gideon, ein großer Held Gottes, aber wenn wir genau lesen, merken wir, dass sein Vater sich schon vom Götzendienst abkehren wollte und so einen Sohn hervorbrachte, der diese Entwicklung weitertrieb. Zweitens, wir sollten Gott dienen, egal ob unser Dienst anerkannt wird oder nicht. Wenn wir etwas für Jesus tun, sei es in der Gemeinde oder woanders, dann dürfen wir nicht so sehr auf Dankeschön aus sein, denn Dankeschön kommt nicht immer. Nicht alles, was wir tun, wird mit Blumensträußen belohnt. Vieles, was wir tun, wird nicht immer gesehen. Und wenn ich jetzt aber auf das Lob der Menschen warte und enttäuscht werde, dann ist es nicht nur so, dass vielleicht andere einen Fehler gemacht haben, weil sie mich nicht sehen, sondern ich habe selber einen Fehler gemacht, weil ich nicht in erster Linie auf den Dank von Menschen aus bin, sondern sozusagen für das Publikum eines Einzelnen da bin. Und dieses Publikum ist unser Herr Jesus. Ich trete vor ihm auf. Ich tue das, was ich tue, so gut ich kann für ihn. Und wenn er am Ende sagt, war gut, dann ist gut. Mehr brauche ich nicht. Von mehr bin ich nicht abhängig. Wir sollten auch geduldig sein mit der Frucht. Das meiste, was im Reich Gottes passiert und was auch bleibende Frucht trägt, ist Handarbeit. Und das meiste, was wirklich bleibt, ist so one-to-one, also Einzelarbeit mit Einzelnen. Im ersten Jahr in Malawi hatte ich eine Bibelschulklasse, da waren 3 Leute drin. Das war manchmal ein bisschen peinlich. Ich saß da, ich hatte 3 Schüler, war ausgebildet, habe mich viele Jahre in Deutschland auf einer Bibelschule in England darauf vorbereitet. Und dann saß ich dort. Muss mit der Frucht geduldig sein. Heute, 25 Jahre später, sind diese 3 jungen Männer etwas älter geworden, sind alle 3 noch im Dienst und alle ihre 3 Gemeinden zusammen haben über 10.000 Mitglieder. Ja, das habe ich damals nicht gesehen, ich habe es auch nicht geahnt. Aber Gott ist geduldig und schenkt die Frucht zu seiner Zeit. Priester der Nacht arbeiten für einen neuen Tag. Sie wissen, diese Schicht geht auch zu Ende. Die Sonne wird irgendwann aufgehen und wir kommen da raus. Wir kommen auch aus Corona raus, Geschwister. Es wird passieren. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen durchhalten. Ich bin jedes Jahr in Indonesien, auch nächsten Monat, so gut es geht. Wir hatten einen Schüler dort, der hieß Stanley. Er war 2 Jahre auf unserer Bibelschule, dann hat er eine Aussendung bekommen zu einer Insel, Mitanai, und da lebten zu dem Zeitpunkt nur Muslime. Stanley ging dahin, mit brennender Liebe für diese Menschen, und innerhalb von 3-4 Monaten gewann er 20 Menschen für Jesus. Und ein Mann war da, der hatte ein Amulett. Dieses Amulett hat er zerstört, weil er jetzt zu Jesus gehörte. Und einige Leute haben daraus eine ganz merkwürdige Geschichte gedreht. Zum Schluss wurde aus dem Amulett ein Koran und die Leute sagten, Stanley habe den Koran zerstört. Dann kam die Polizei auf einem Boot zu dieser Insel und sie führten den jungen Mann ab, unseren Bibelschüler. Während der Überfahrt haben sie versucht, ihn zu ertränken, indem sie ihn über Bord hielten. Und es gelang ihnen nicht. Und dann schauten die Leute so auf dem Boot umher, womit können wir ihn noch umbringen? Und haben sie so ein Insektengift dort gefunden an Bord. Und das haben sie ihm eingetrichtert. Als das Boot dann ans Festland kam, trugen sie den Stanley vom Boot. Und das sah jemand aus der Gemeinde. Und die riefen dann schnell unseren Bibelschuldirektor an, der kam. Stanley war zu dem Zeitpunkt bewusstlos im Gefängnis und er konnte den jungen Mann dann da rausholen und ins Krankenhaus bringen und in derselben Nacht verstarb er dann. So, und als Bibelschule und als Leitung gehen einem natürlich sehr viele Gedanken durch den Kopf bei so einer Tragödie, ein junges Leben ausgelöscht. Aber wir hatten einen Gedanken auch, dass die Gemeinde, die uns den Stanley geschickt hatte, die werden uns nie wieder Bibelschüler schicken. Also für die sind wir jetzt für alle Zeit no-go. Bei der nächsten Bewerbung hatten wir aus der Gemeinde 3 Bewerbungen. Die beiden Schwestern von Stanley und seine Mutter haben sich als Studenten an unserer Bibelschule beworben. In der Nacht, in der Stanley starb, war auf der Bibelschule natürlich niemand am Schlafen, alle haben gebetet. Es haben sich 7 Bibelschüler geweiht, zu dieser Insel zu gehen. Und die sind auch gegangen. Als die Schule zu Ende war, haben sie dann den Dienst von Stanley aufgegriffen. Heute haben wir auf dieser Insel Metanai 46 Gemeinden mit 6000 Gläubigen. Stanley war ein Priester der Nacht, der diesen Tag nicht gesehen hat, aber seine Treue hat dafür gesorgt, dass ein großer, großer Sieg davongetragen wurde. Zum Schluss möchte ich etwas über Jesus sagen. Jesus ist ja auch unser Priester. Die Frage ist jetzt, ist Jesus unser Tag oder ist er unser Nachtpriester? Wenn ihr das Johannesevangelium seht, dann bemerkt man eine ganz interessante Parallele. Der Tempel in Jerusalem, der hatte 3 Bezirke oder Bereiche. Und da gab es zunächst einmal einen äußeren Bereich im Tempelgelände, da konnte jeder kommen. Männer, Frauen, Kinder, Juden, auch Heiden durften dort in diesen Tempelbereich kommen. Jeder war willkommen. Und dann gab es einen inneren Bereich, der Tempelbereich, in dem nur die Priester dienten. War wahrscheinlich so eine Art Umzäunung und die Leute konnten jetzt nicht weitergehen und die Priester kamen von innen heraus und dienten den Leuten. Und dann gab es einen inneren Bereich, das wird das Allerheiligste genannt. Und das war ein Abschnitt, ein Raum in dem Tempelgebäude. Und da durfte nur der Hohepriester hinein. Einmal im Jahr war dort Versöhnungstag und er hat dann dort ein Opfer gebracht. Das heißt, das Blut eines Opfers in diesen Allerheiligsten Bereich hineingebracht. So, und wenn wir jetzt das Johannesevangelium sehen, dann sehen wir, dass der Johannes sein Evangelium genauso geschrieben hat, wie der Tempel aufgebaut ist. Das nämlich von Kapitel 1 bis Kapitel 10 und 11 eigentlich auch, ja, alle Menschen bei Jesus sind. Frauen, Kinder, Heiden, Juden, alle sind da, Jesus dient allen. Es ist ein sehr offener Dienst, der überall stattfindet. Und da kommt ein ganz großer Bruch eigentlich, eine Veränderung in der Erzählung, denn ab Kapitel 12, da ist Jesus nur noch mit seinen Jüngern unterwegs. Er spricht nur noch zu ihnen, sie treffen sich an geheimen Orten, da sind viele Reden, lange Reden, bis Kapitel 16. Man könnte sagen, Jesus, der Priester, der ist jetzt nur noch so mit den anderen Priestern zusammen. Und dann kommt Kapitel 17 und da beginnt jetzt etwas ganz anderes wiederum, denn Jesus ist jetzt alleine unterwegs, er dient alleine, er betet alleine, die Jünger sind gar nicht mehr so da oder sie flüchten. Und Jesus betet in Kapitel 17 etwas, das nennen wir das hohe priesterliche Gebet. Dann kommt seine Leidensgeschichte, die Gefangennahme, die Geißelung und dann das Kreuz. Das ist eine Einhanderlösung. Jesus hat all das, was er für uns getan hat, als einzelner Priester getan. Er ist derjenige, der sich selbst als sein Opfer gegeben hat. Er ist zugleich unser Opfer und unser Priester. Wann passierte das? Das passierte in der Nacht. Jesus wurde nachts eilig gefangen genommen. Die Dunkelheit wird dem Spuk dieser ganzen Szene noch viel dazugefügt haben. Und dann wurde er morgens um 9 ans Kreuz geschlagen und er hing dort für 6 Stunden bis 3 Uhr nachmittags. Und das Erstaunliche an diesem Geschehen ist, dass Matthäus sagt, dass das so eine kosmische Auswirkung hatte auf die gesamte Schöpfung, dass selbst die Sonne ihr Gesicht verhüllte und es eine große Finsternis über das Land kam, als Jesus am Kreuz hing. Jesus ist unser Priester der Nacht. Jesus hat das für dich und mich getan. Und wenn du durch diese Predigt irgendwie empfindest, ja, das bin ich, ja, mir fällt das auch schwer, treu zu sein. Ja, ich werde auch nicht bemerkt. Und ich diene Leuten, die vielleicht schwierig sind. Dann möchte ich dir sagen, Jesus kennt das. Jesus kennt das, wodurch du gehst. Jesus kennt das Alleinsein, kennt die Dunkelheit, kennt die Einsamkeit, die sich wie Dunkelheit über eine Seele lagern kann. Jesus kennt deinen Schmerz. Und zu diesem Jesus können wir heute Morgen kommen. Deswegen haben wir diesen Gottesdienst, damit wir einen Zugang zu Gott finden, der uns so aufbaut, der uns so ermutigt, der dich trösten möchte. Im Gleichabendmahl. Du kannst beten, du kannst Gott suchen. Und wenn du das tust, dann lässt er sich finden und er wird dir antworten. Amen.